the best defense is a good defense, really. And I think that's where you can publicly.
That is in fact true. Actually,
maybe a tautology.
That depends. Is a great defense.
That depends right. Who you ask, and there are probably some people in the military who would disagree with you, but nonetheless.
Yeah, absolutely. True. I'm sure there are.
Bord Nummer 219. Bump. Hallo und herzlich willkommen zum 219. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem Bump nachguck. Freitag, dem 23. Juli 2010 aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 13. 34.
Oder sowas in der Richtung. Ja, und im Hintergrund einen fahrenden Rasenmäher. Der mir jetzt schon auf den Keks geht. So, heute hätte es eigentlich noch sonnig sein können. Uneigentlich ist es jetzt ein bisschen unsonnig. Was ich gar nicht so schlimm finde, was ich nicht ganz so nett fand, war der Nieselregen zwischendurch, der sich in der ersten Version von Teil 3 versteckt hat, die ich aber nicht nehme. Edge. Das Intro habe ich nebenbei aus Buzz Out Loud 985 geklaut, weil, hat gar keinen weitergehenden Grund. Dafür gibt's inhaltlich wieder die klassische Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Mafia, Space. Auge kommt diese Woche nicht drinne vor im Podcasten, weil sich in Sachen Augen noch nicht wieder viel getan hat. Augenarztbesuch habe ich erst am Montag und erst danach tut sich da vielleicht was oder auch nicht. So, und was ihr euch jetzt gerade eigentlich genau auf die Ohren packt, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich zusammengefunden haben die dämliche Regierung, eine Zensurmeldung und die Kirchen. 18 Grad, sunny, mild greetings. Bin ich doch wieder zu laut. Die 18 Grad fühlen sich entweder wie 18 oder wie 21 an. Wenn ich zu laut bin, kann ich ja die Aufnahmelautstärke ein Stück runterdrehen. So, Wind macht irgendwas zwischen 4 und 7 km/h aus dem Norden. Und der Regen ist noch nicht da. Da kommt nämlich noch welcher. Den kann man schon auf dem Regenradar sehen. Aber solange der noch nicht da ist, brauche ich mich um den noch nicht akut sorgen. Klink. Schwupp. Brave Airplane Mode. Hat er sogar mal hingekriegt. Nicht so wie wenn Spaceband abgekracht ist. Wo er dann nicht mehr reinkommt. Aber ja. So, da bin ich dann wieder. Ups. Dann mache ich hier nochmal einmal Klack. Dann macht er einmal Blieb. Und zwar hätte ich da ein paar Meldungen aus der Regierung. Als erstes wäre da zum Beispiel das Mini-Elterngeld. Laut Süddeutsche Zeitung plant nämlich die Bundesregierung bei der finanziellen Unterstützung von Familien höhere Einschnitte als bislang bekannt. Auch Minijobber und Paare, die den sogenannten Kinderzuschlag erhalten, müssten mit einem geringeren staatlichen Zuschuss rechnen, berichtet das Blatt unter Berufung auf einen Entwurf des Bundesfamilienministeriums. Im Sparpaket der Bundesregierung ist vorgesehen, das Elterngeld für Hartz-IV-Empfänger zu streichen. Na, also so frei nach dem Motto, ja, also wer zwar kein Hartz IV als solches kriegt, aber doch nur einen kleinen Job hat, der braucht ja auch keinen Anreiz, sich fortzupflanzen. So ungefähr. Ist so das, was man da so als Kern rauslesen kann, ohne sich massiv anstrengen zu müssen. Na, und weil das ja so großartig ist, ist dann auch irgendwie Frau, früher hieß sie mal Köhler, jetzt heißt sie Schröder, was die Sache nicht besser macht, aufgefallen worden, dass das vielleicht irgendwie mal zu dementieren wäre. Daraufhin hieß es, ja, aber das sei ja nur ein Referentenentwurf. Ja, alleine die Tatsache, dass ihr sowas in Entwürfe reinschreibt und dafür die Leute, die das da reingeschrieben haben, dann nicht, drücken wir es mal höflich aus, sehr intensiv befragt werden, ob sie noch alle Tassen im Schrank haben, ist ja auch eine Aussage, ne? Aber hey. So, dann gab es ein lustiges Kuratorium. Das habe ich einfach mal bei Netzpolitik rauskopiert. Unsere Bundesfamilienministerin Christina Schröder. Ist das fair gegenüber denen, die arbeiten? Nee, gerecht gegenüber denen, die arbeiten. hat ein Bundesjugendkuratorium einberufen, welches die Bundesregierung in grundsätzlichen Fragen der Kinder- und Jugendhilfe sowie zur Gestaltung der europäischen Jugendpolitik beraten soll. Da fragt man sich doch, wer ist denn da so? Wer sind denn die 15 Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Forschung und Praxis der Kinder- und Jugendhilfe? Und da kommen doch gleich zwei Bekannte aus der Zensursala-Diskussion. Da haben wir einmal Georg Ehrmann von der Deutschen Kinder-Hilfe, eine Organisation, der fragwürdige Geschäftspraktiken nachgesagt werden. Und dann ist da auch noch Julia von Weiler von Innocence in Danger e.V., die ich nicht umsonst immer als Adlige in Danger bezeichne. Na, also wenn das so die Kompetenzgestalten sind, die die da haben, da möchte man gar nicht wissen, wo sie denn inkompetente Leute suchen würden. Na, weil also die deutsche Kinder-Hilfe, die ihre Anführungszeichen nur von mir verliehen bekommen hat, selbst bezeichnet sie sich noch ohne Anführungszeichen, das ist ja nichts anderes als die Lobbyorganisation der christlich zensierenden Union, um die Zensurbestrebungen durchzusetzen in der Bevölkerung. Aber ja. So, dann hat das Familienministerium, Christina Schröder, hat bei der geplanten Elterngeldkürzung eine Sonderregelung für Minijobber und Geringverdiener angekündigt. Zuvor hatte es massive Kritik aus der Regierung, auch aus der Regierungskoalition an einem in ihrem Hause erstellten Arbeitsentwurf für das Gesetz gegeben. Bei der angestrebten Sonderregelung gehe es darum, diejenigen nicht zu bestrafen, die versuchen, durch Erwerbsarbeit ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu sichern. Hieß es in der Erklärung Schröders. Ja, und dann gibt's auch noch diejenigen, die zwar arbeiten wollen würden, aber keinen Job bekommen, von dem man leben könnte. Und dann gibt's so Dummpfeifen wie bei mir auf der Arbeit, die der Meinung sind, aber früher, das habe ich doch auch hingekriegt. Ja, schön. Dann versuch doch mal jetzt davon zu leben. Versuch mal jetzt einen Job zu finden. Viel Spaß. Meins davon abgesehen, dass du zu alt ist, aber ne? Viel Spaß beim Versuchen. Du wirst elendig zugrunde gehen. Ja, also diejenigen, die versuchen, ja, Entschuldigung, Vollbeschäftigung gibt's nicht. Gibt's schon eine ganze Weile nicht mehr. Und ist auch eher unwahrscheinlich, dass es nochmal wiederkommen wird. Na, alles, was es dann gibt, ist, wie nannte sich das Zeug jetzt? Bürgerarbeit. Also frei nach dem Motto, die Leute werden halt, dürfen halt freiwillig für fast gar nichts an Geld arbeiten, kriegen 80 Cent mehr, als wenn sie Hartz IV ohne Arbeit nehmen würden. Juhu, hoffentlich geben sie das nicht alles auf einmal aus. So, dann gibt es einen Sparboykott. Das Sparpaket der Regierungskoalition wird gleich von mehreren Fachministerien sabotiert. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung stellen sich vor allem das Wirtschafts- und das Justizministerium, aber auch die Ressorts für Verkehr, Soziales und Umwelt quer. Manche Minister wollen offenkundig von dem, was sie bei der Sparklausel im Juni selbst beschlossen haben, nichts mehr wissen, hieß es in Regierungskreisen. Schäuble zeigt sich dann massiv verärgert über das Verhalten der Kabinettskollege. Nach Angaben der Sitzungsteilnehmer forderte er alle Beteiligten auf, Disziplin zu wahren und die getroffenen Absprachen umzusetzen. Oder anders ausgedrückt, die einzigen, wo jetzt im Moment gespart wird, die sich nicht mit Händen, Füßen und Klauen wehren, das ist im Bundesarbeitsministerium Zensursula von den Laien, die bei den Hartz-IV-Empfängern spart. Tja, es wäre ja schön, wenn man dann auch bei den, wie war das, die lustige Flugticketsteuer. Das war jetzt irgendwie in der letzten Woche so die große Debatte. Die lustige Flugticketsteuer, die im Wesentlichen ursprünglich mal angekündigt wurde, als das könne ja dann auch umweltpolitisch Auswirkungen haben. Naja, also was Sie sich jetzt vorstellen, ist ein Inlandsflug kostet 13 Euro, ein Flug, der direkt ins Ausland geht, kostet das Doppelte. Und umsteigen zählt nicht. Also wenn man einen Inlandsflug, wenn ich jetzt statt von hier aus nach, keine Ahnung, New York zu fliegen, müsste ich 26 Euro zahlen. Wenn ich von hier aus nach Frankfurt fliege und von da aus nach New York, zahle ich 13, weil das ist ja nur ein Inlandsflug. Dumm. Na, so, wisst. Na, und das ist so eine von den lustigen Geschichten, die sie da jetzt einführen wollen. Und jedenfalls gibt es dann auch Streit um den Ökosteuererlass für Unternehmen. Hauptquertreiber ist den Angaben zufolge Wirtschaftsminister Rainer Brüderle, FDP, dessen Unterhändler sich vor allem gegen den Abbau von Vergünstigungen bei der Ökosteuer wehren. Sie argumentieren, dass bei einer Umsetzung der Beschlüsse Firmen mit hohem Stromverbrauch bis zu 10-mal mehr Ökosteuer zahlen müssten als bisher. Ja, das ist Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit. Hoher Stromverbrauch, gleich da müssen Atomkraftwerke laufen. Na, Atomkraftwerke gleich nicht umweltfreundlich. Ergo Firmen, die ganz viel Strom verbrauchen, gleich Ursache für nicht umweltfreundlich. Na, aber nö, also da hält ja eine Steuerwirkung, das wollen wir nicht. Auf gar keinen Fall wollen wir das. Wo kämen wir denn auch hin, wenn, ne? Das Finanzministerium bestreitet das nicht, verweist aber darauf, dass die betroffenen Betriebe derzeit oft nur Kleinstbeträge an den Fiskus überweisen müssten. Wenn ein Unternehmen mit einem Milliardenumsatz künftig 3 Millionen statt 300.000 Euro Ökosteuer zahlen muss, reicht dafür immer noch die Portokasse aus, hieß es. Manchen Betrieben wird derzeit 97% der Ökosteuerschuld erlassen. Künftig sollen es teilweise noch mehr als 80%, immer noch mehr als 80% sein. Der Bundeshaushalt würde 2011 durch die Kürzung um 1 Milliarde Euro entlastet. Na? Also bei den Unternehmen, da dürfen wir auf gar keinen Fall sparen. Aber bei den Hartz-IV-Empfängern, die haben's ja. Na, das ist der neoliberale Nonsens, den wir da in der Regierung rumsitzen haben. Und ich habe irgendwie nirgendwo gelesen, dass sich auch nur eine einzige Figur in der Regierung vielleicht mal kritisch zu dem Sparen bei den Hartz-IV-Empfängern geäußert hätte. Na, ist mir irgendwie nicht aufgefallen. Vielleicht liegt das an meiner eingeschränkten Sehfähigkeit, aber ich habe so den dumpfen Verdacht, dass es vielleicht auch einfach daran liegen könnte, dass diese neoliberalen Vollidioten das vielleicht einfach nicht gemacht haben. Habe ich mir jedenfalls hier am Dienstag eingebaut. Von Mittwoch. Die Ein-Themen-Partei ist wieder da. FDP verlangt wieder rasche Steuersenkungen. Berlin. Die FDP macht beim Thema Steuersenkungen wieder Druck. Sie fordert wegen der besseren Konjunktur Entlastungen noch vor der nächsten Bundestagswahl. Das sagte Entwicklungsminister Dirk Niebel der Rheinischen Post. Zur Gegenfinanzierung will er den gesamten Katalog der reduzierten Mehrwertsteuersätze überprüfen. Wie wär's damit? Wir fangen als erstes mal mit der letzten Mehrwertsteuersenkung an. Und überprüfen mal, ob jetzt die Hotelkosten für Hotelkunden billiger geworden sind. Stellen innerhalb von 30 Sekunden fest, nein. Und werfen diese Steuersenkung dahin, wo sie nämlich von Anfang an hingehört hätte. In den nächstgelegenen Mülleimer. Na, aber nein, das können wir natürlich nicht machen. Weil wir müssen doch uns an das halten, was wir vor der Wahl versprochen haben. Weil das geht ja nicht. Na? Kanzlerin Angela Merkel hatte nach der Wahlniederlage für Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen Steuersenkungen auf absehbare Zeit eine eindeutige Absage erteilt. Wobei die eindeutige Absage auch irgendwie lustigerweise in dem Jahr nicht mehr gilt, wo die nächsten Wahlen stattfinden sollen. Vorausgesetzt, die Regierung schafft es, die gesamte Amtszeit durchzuregieren und nicht vorher sich selbst zu zerfleischen. Aber nachdem Umfragewerte im Moment danach aussehen, dass wenn heute Wahl wäre oder wenn jetzt Wahl wäre, so bummelig ein Drittel der Wähler überhaupt nur für Schwarz-Gelb stimmen würden. Rot-Grün hätte eine Mehrheit. Wenn denn diese Umfragen stimmten, was sie zufälligerweise nicht tun. Aber ja. Auch von Mittwoch, genau, das Umfragetief. CDU, CSU und FDP zusammen nur noch insgesamt 34%, wobei man dann mal genau hingucken müsste, ob die CSU überhaupt über die 5%-Hürde kommt oder ob sie nicht bei der bundesweiten 5%-Hürde gerade noch wieder drunter liegt. Die FDP mit offiziellen 4% liegt jedenfalls ziemlich drunter und könnte also nur über die Regelung, dass sie genügend Direktkandidaten in den Bundestag geschleust haben, noch die restlichen unter 5% Stimmen reinkriegen. Würde wahrscheinlich gerade noch passen, aber na, eine 4%-Partei, die waren mal bei 15 bei einer Wahl. Blabla, das ist der niedrigste Wert in das Institut, welches eigentlich? Forsa. Für das Magazin Stern, blabla, blabla, blabla. Also ja, 86 war der niedrigste, oder nein, seit 86 ist das der niedrigste Wert und vor 86 haben die nicht gemessen. Oder anders ausgedrückt, wir haben hier den niedrigsten bisher geumfragten Wert. Ja, ich meine, ist doch schon mal die richtige Richtung.
Aber vielleicht sollte Fee für die FDP nochmal loben. Na, schön so weitermachen, die Richtung stimmt. Schön so weitermachen. Da geht noch was. 0,4% ist so das Ziel. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Das Web macht es Merkel schwer. Gab es eine Meldung bei Heise gestern. Bundeskanzlerin Angela Merkel, 56, sieht Probleme, Politik zu machen und zu vermitteln. Punkt, Anführungszeichen. Heute wird es durch die Vielzahl der Informationskanäle und besonders durch das Internet immer schwieriger, ein Gesamtmeinungsbild zu erkennen, sagte die Kanzlerin der Illustrierten Bunte. Durch den sehr großen technischen Wandel sei es schwerer geworden, alle Menschen, alle Generationen zu erreichen, denn diese nutzen die einzelnen Medien mittlerweile sehr unterschiedlich. Erkenntnis der CDU-Politikerin: Es gibt nicht mehr nur eine Öffentlichkeit, sondern viele Öffentlichkeiten, die ganz verschieden angesprochen werden müssen. Vor allem junge Menschen informierten sich ausschließlich über das Internet und das oft sehr punktuell. Diese jungen Leute können die Politik über Zeitungen oder Nachrichtensendungen von ARD und ZDF immer weniger erreichen. Mit dieser Veränderung muss die Demokratie in Deutschland und in den anderen westlichen Ländern umgehen lernen. Die Vielzahl der Medien verlange von Politikern ein immer schnelleres Reagieren. Merkels Erinnerung an früher, was auch immer früher heißen mag, ne? Früher, als sie mitgeholfen hat, DDR-Gegner auszuspitzeln, wo es ja das eine lustige Foto gibt, wo sie vor dem Haus unterwegs war, das eine Foto, was dummerweise nicht veröffentlicht werden darf. Deswegen kann sich niemand offiziell selbst eine Meinung dazu bilden, ob sie denn da nun aussieht, als würde sie da für die Stasi unterwegs sein. Merkels Erinnerung an früher: Es ging alles ruhiger zu. Die Menschen unterhielten sich morgens am Arbeitsplatz über die gleichen Themen. Oh mein Gott. Das müssen wir unbedingt wieder einführen. Staatsfernsehen für alle. Na, also, ja. Es ist übrigens auch früher so gewesen, dass man sich nur die Zeitung gekauft hat, die so vom Kern her einem das vermittelte, was man ohnehin schon glaubte. Ne, ich glaube nicht dran, dass hier viele Regierungsfreunde meinen Podcast hören. Genauso wenig, wie ich glaube, dass viele Regierungsfreunde die Taz lesen. Das kann ich mir irgendwie nicht so richtig lebhaft vorstellen. Na, also von wegen, ja, das ist aber jetzt neu. Nee, das ist nicht neu. Das ist schon ganz lange so. Das ist im Zweifelsfall schon so lange so, dass man da eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken muss, als das sei irgendwie was Besonderes. Aber ja, ne, ich meine, Ergebnis der ganzen Veranstaltung wird, wenn man es konsequent zu Ende denkt, wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man doch den Bürgern, wenn man ihnen dann schon nicht freiwillig das Regierungsprogramm aufdrücken kann, da muss man es ihnen halt zwangsaufoktroyieren. Na, also Staatsfernsehen für alle. Und es gibt nur noch eine Webseite im Internet, die man angucken kann, nämlich www.bundesregierung.de. Vor allen Dingen sehe ich immer noch nicht, wofür das jetzt eigentlich gut sein soll, dass man da irgendwie am Arbeitsplatz alle über dasselbe reden. Aber ja. Dann hat Merkel noch absurdet, nämlich eine positive Zwischenbilanz gezogen. Berlin, trotz verheerender Umfragewerte für Schwarz-Gelb, zieht Kanzlerin Angela Merkel eine positive Zwischenbilanz ihrer Regierungsarbeit. Deutschland habe sich in der Wirtschafts- und Finanzkrise stärker als erwartet gezeigt, sagte sie vor Journalisten in Berlin. Außerdem habe die Koalition wichtige Schwerpunkte gesetzt, etwa bei der Bildung. Merkel bereitete die Koalition aber auch auf anstrengende Wochen nach der Sommerpause vor. Sie nannte dabei unter anderem die Umsetzung der Gesundheitsreform und die Energiepolitik. Was für eine Reform? Das gibt keine Reform. Für den Fall, dass es irgendwie letzte Woche untergegangen ist, aber es gibt keine Reform. Das, was da kommt, ist keine Reform. Das sieht nicht mal aus wie eine Reform. Das ist ein Wir verteilen von den Arbeitgebern auf die Arbeitnehmer um die Kosten. Wir verteilen übrigens nicht das Geld um, weil wir müssen doch sparen. Na? Also, ja, so frei nach dem Motto, ja, und die Regierung sei ja so großartig. Schwalze darum. Inwiefern großartig? Wo denn? Habe ich irgendwie eine andere Regierung gesehen? Oder habe ich jetzt gerade wieder mal irgendwie Wahrnehmungsprobleme? Ich meine, kann ja durchaus sein, ich sehe mit dem Auge nicht viel. Aber, also, ne? So, dann gab es auch Zensur. Der BDK will jetzt aber. Da habe ich bei RP Online gefunden. Der bunte dämliche Kriminalbeamte, der bunte deutsche Kriminalbeamter BDK hat seine Forderung nach Internetsperren im Kampf gegen Kinderpornografie im Netz bekräftigt. Ob sperren oder löschen, das ist nur eine ideologische Frage, sagte der stellvertretende BDK-Bundesvorsitzende Wilfried Albishausen der Nachrichtenagentur DDP. Nee, klar, ob ich Täter in den Knast sperre oder einfach nur ein Schild hinstelle, da war mal ein Täter. Das ist ja nur eine ideologische Frage. Hallo? Hat dem Kerl irgendwer ins Hirn okay, bunte, dämlicher, krimineller Beamter. Keine weiteren Fragen. Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP, die sich weiter gegen Sperren ausspricht, warf er vor, die Dinge auszusitzen, anstatt das gültige Zugangserschwerungsgesetz voll auszuschöpfen. Weil so eine Zensur, die hilft ja auch ganz vielen Leuten, vor allem den Opfern. Ja, großartig. Hilft sie riesig. Hilft sie allen, hilft sie großartig. Dummerweise gibt's einige Opferverbände, die sich da schon gegengewandt haben, aber die sind halt alle nur ideologisch verblendet oder was? Die Große Koalition hatte das Gesetz, das Sperren für kinderpornografische Seiten vor sie 2009 beschlossen. Die schwarz-gelbe Bundesregierung verständigte sich im Koalitionsvertrag jedoch darauf, solche Seiten zunächst nicht zu sperren, sondern zu löschen. Ich verstehe nicht, warum das Gesetz nicht angewendet wird, sagte Albishausen. Ja, vielleicht hätte er mal in der Debatte zuhören müssen, der Herr Albishausen. Und nicht die ganze Zeit sich Finger in die Ohren stecken und laut na 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 zu summen. Ja? Der BDK spreche sich dafür aus, Webseiten mit kinderpornografischen Inhalten zu sperren, bis diese gelöscht werden oder wenn eine Löschung nicht möglich ist. Ja, da hatte ich eben bei Telepolis gelesen, laut einem, in Anführungszeichen, Brief an Cecilia Malmström gibt's aus Dänemark eine Studie, die redet von 28. In Worten eine 2 gefolgt von einer 8. 28, das ist 2×14, ne? Seiten, bei denen es tatsächlich nicht möglich sei, die zu löschen. Also, ne, immer vorausgesetzt, man setzt die gleiche Definition von Kinderpornografie ein und sagt nicht, alles, was irgendjemanden sexuell erregen könnte, sei Kinderpornografie. Was ja so ganz nebenbei Frau Merknix auch schon tut. Dann wird es echt schwer, eine größere Anzahl Seiten zu finden, die nicht in den Ländern, wo sie gehostet werden, dann auch unerwünscht sind und dann nämlich gelöscht werden. Aber hey, es bedarf eines hohen Maßes an krimineller Energie, eine Sperre mit einem Hinweis beispielsweise in Form eines Stoppschilds zu umgehen, sagte Albishausen. Ja, weil es einer hohen kriminellen Energie bedarf, seinen DNS-Server zu ändern. Nee, klar. Hallo? Vielleicht habe ich aus Performancegründen einen anderen DNS-Server eingetragen? Oder ich finde den Google-DNS-Server so viel großartiger, dass ich gleich den nehme. Da sehe ich kein Stoppschild. Ich umgehe kein Stoppschild. Da ist nämlich kein Stoppschild, weil der Weg, über den ich lang wandere, niemals irgendwo ein Stoppschild enthalten hat. Hallo? Die Warnungen von Kritikern vor einer ungezügelten Zensur wies er als fadenscheinige Begründung zurück. Ja, wie wär's denn mal mit einer Begründung, warum man denn die Zensur nur braucht? Ich habe da noch keine gelesen. Ja, aber bis sie gelöscht sind, also in den 12 Stunden, in denen die Seiten noch da sind, wo nämlich die Mail an den Provider noch nicht bearbeitet ist, weil da dummerweise gerade Nacht ist. Ja, in den 12 Stunden brauche ich also Stoppschilder. Also auf die Gefahr hin, dass ich Captain Obvious wecke, aber in den 12 Stunden ist auch die Zensurliste noch nicht aktualisiert. Hintergrund sind neueste Zahlen des Bundeskriminellen Amtes, nach denen kinderpornografische Webseiten trotz aller Löschbemühungen eine zu lange Zeit abrufbar bleiben. Es ist technisch sehr schwierig, das Material auf externen Servern zu löschen, sagte Albishausen. Naja, weil das Bundeskriminelle Amt aus irgendwelchen organisatorischen Gründen völlig unfähig ist, einfache E-Mails zu schreiben. Ja. Die Justizministerin verkenne dieses Problem. Leuthäuser Schnarrenbergers Vorwurf, das BKA trage eine Mitschuld an den Löschproblemen, wies er als vorgeschoben zurück. Aha. Herr Albishausen, beweisen Sie doch mal, dass das Bundeskriminelle Amt mit seiner Studie recht hat. Beweisen Sie. Beweisen Sie, wann im Januar, Februar, März, April Mails an Provider gegangen sind. Was? Es gibt keine Mails an Provider? Ja, dann gehen Sie weg. Halten Sie die dämliche Fresse. Gehen Sie sterben. Sonst helfe ich nach. So, genug über die Dummpfeife aufgeregt. Dann gibt es VDS-Mängel, eine Artikel 29-Arbeitsgruppe der Europäischen Datenschutzbeauftragten, die nämlich schwere Fehler und Unregelmäßigkeiten bei der Anwendung der umkämpften EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung von Telefon- und Internetdaten ausgemacht hat. Viele Telekommunikationsanbieter erfassten personenbezogene Informationen und entgäben sie an Sicherheitsbehörden weiter auf eine Weise, die nicht mit den Vorgaben aus Brüssel vereinbar sei, heißt es in einem Bericht. In der Analyse wird nämlich zudem kritisiert, dass zu wenig Statistiken zur Nutzung der Verbindungs- und Standortdaten durch die Strafverfolger geführt würden. Daher könne nicht eingeschätzt werden, ob die Richtlinie ihre Ziele erreicht habe. Ja, oder anders ausgedrückt, Vorratsdatenspeicherung haben wir zwar, aber die, wie sie gelebt wird, entspricht nicht dem, was eigentlich vorgesehen war und ob das, was vorgesehen war, überhaupt eingehalten werden könnte. Ob die Ziele, die doch damit verfolgt werden sollten, überhaupt erreicht werden könnten. Können wir leider nicht überprüfen, weil es überhaupt keine Statistiken gibt. Oder anders ausgedrückt, hinterher kann sich dann eine, in Anführungszeichen, Studie wieder hinstellen und irgendwelchen Nonsens von sich sondern. Und alle müssen dann nicken, weil es gibt keine andere Zahlen oder was. Die von der EU-Kommission angestrebte Harmonisierung der Vorratsdatenspeicherung sei in vielen Bereichen missglückt, resümieren die Datenschützer. Sie fanden nach eigenen Angaben in ihrer Feldstudie erhebliche Unterschiede, etwa schon bei den Speicherfristen in den Mitgliedstaaten. Diese reichen von 6 Monaten bis zu 10 Jahren, obwohl die Direktive eigentlich eine Höchstdauer von 2 Jahren vorschreibt. Aber wo gibt's denn 10 Jahre? Was? Das überrascht jetzt selbst mich. 10 Jahre? Hallo? Provider bewahrten häufig mehr Daten auf als erlaubt. Entgegen der Ansage der Richtlinie, dass keine Inhaltsdaten erfasst werden dürfen, speicherten einige Zugangsanbieter von Nutzern besuchte Webadressen, komplette Header sowie auf CC gesetzte Mitempfänger von E-Mails. Und allerspätestens da erwarte ich, dass dieselben Dummpfeifen, die sich bei Google hat WLANs abgeschnorchelt, mindestens genauso aufregen, weil das sind die Provider. Da laufen alle Daten durch und das sind dann nicht nur für ein paar Sekunden die über unverschlüsselte WLANs in die Welt rausgeblasenen Daten, sondern das sind alle Daten. Na, da erwarte ich, dass den Providern aber mal gründlich eingeheizt wird. Das haben die nicht zu speichern. Im Bereich der Standortinformationen im Mobilfunk seien im Gegensatz zu den Vorgaben nicht nur Daten beim Start eines Gesprächs überwacht und aufbewahrt worden. Manche Anbieter hätten die Protokollierung der Nutzerspuren ausgelagert. Neben der Mängelliste haben die Datenschützer der EU-Kommission einige Empfehlungen für die laufende Überprüfung der Richtlinie an die Hand gegeben. So sollten die Auflagen zur sicheren Datenübertragung erhöht und dafür standardisierte Prozesse geschaffen werden. Nationalen Gesetzgebern sollte es verboten werden, über die Direktive hinausgehende Verpflichtungen für die Provider zu erlassen. Außerdem solle die maximale Speicherfrist verkürzt, die allgemeine Sicherheit der Verkehrsdaten überdacht und das Konzept der Nutzbarkeit der elektronischen Spuren der Anwender zur Bekämpfung schwerer Straftaten konkretisiert werden. Zudem müsse eine Liste veröffentlicht werden, welche Behörden konkret Zugriff auf die Daten erhalten haben. Ja, wie wäre es auch mal damit, dass man auch mal die Möglichkeiten reduziert, dass irgendwelche Länder der Meinung sein können, man könnte ja neben den schweren Straftaten auch solche, bei denen irgendwo ein Telefon im selben Raum war, mit Vorratsdatenspeicherung versuchen wollen zu beseitigen. Na, also hier die mittels Telekommunikation begangenen Straftaten. Was wir ja hier im deutschen Gesetz hatten, bis das Bundesverfassungsgericht das dann ja mal gründlich kassiert hat. Aber ja. So, dann hätten wir hier eine Zensusbeschwerde der AK Vorrat. Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung hat nämlich am Freitag beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde gegen die Volkszählung 2011 eingereicht mit 13.000 Unterstützern. Ist zwar nicht so viele wie bei der Vorratsdatenspeicherungsgeschichte mit, was waren das, 33, 34, irgendwas in 30.000, aber ist auch mal wieder eine große Anzahl. Ich meine, die Anzahl ist letztlich völlig irrelevant, einer alleine würde reichen. Wenn das Gesetz verfassungswidrig ist, dann wird es auch gekippt, wenn es einer alleine sich beschwert. Na, aber gut, warten wir mal ab. Ich meine, wo man jetzt ja auch abwarten muss, ist, wie das jetzt aussieht, ob das BFFG die Beschwerde annimmt. Oder ob das BFFG sagt, nein, die Beschwerde nehmen wir nicht an. Solange die noch nicht angenommen ist, passiert da auch erstmal noch überhaupt nichts. Und wenn die dann angenommen ist, dann wird es ja auch wieder eine Weile dauern. Also, falls sie angenommen wird, was ich mal hoffe. Die Beschwerde richtet sich gegen die umfangreiche Erfassung und Zusammenführung ihrer persönlichen Daten, bei dem im kommenden Jahr anstehenden Zensus teilt der AK-Vorrat mit. Beim Zensus 2011 sollen rund 17,8 Millionen Immobilienbesitzer per Post einen Fragebogen zu ihren Häusern oder Eigentumswohnungen erhalten. Außerdem soll eine Stichprobe von maximal 10% der Bevölkerung befragt werden. Für den Zensus werden in erster Linie Daten aus bestehenden Registern der Verwaltung genutzt. Die Befragung von Immobilienbesitzern und die Stichprobe aus der Bevölkerung sei vor allem notwendig, um in Registern, wie zum Beispiel den kommunalen Melderegistern enthaltene Fehler, in den Zensurergebnissen, steht da, statistisch bereinigen zu können, betont das Statistische Bundesamt. Müsste es dann nicht eigentlich eher das Statische Bundesamt sein? Na, also im Wesentlichen, es gibt jetzt also eine Verfassungsbeschwerde und jetzt warten wir einfach mal ab, wann sich das BVFG meldet. So. Jetzt habe ich ja Frau Merkens hier gar nicht. Achso, Frau Merkens habe ich weiter hinten. Ja. So, dann gab es die Kirche. Da gab es erstmal von der Bischöfin der nordelbischen Kirche, Maria Jepsen, die Vorabmeldung, dass sie auf einer Pressekonferenz ihren Rücktritt erklären würde. Putzigerweise gab es die Meldung Freitag schon irgendwie im Laufe des Tages und ich habe einfach immer nur gesagt, ja, ist das jetzt hier nur die Meldung, da kommt was, oder ist das jetzt die Meldung, da ist was gekommen? Na, weil eine Meldung, da kommt was, halte ich erstmal für noch nicht so richtig gut begründet. Weil Quellen haben berichtet, das wird passieren. Naja, also ich meine, Quellen haben auch noch nie falsch gelegen. Da ging es im Wesentlichen übrigens darum, dass es einen Pressebericht gab, ich meine Spon, der ist Frau Jepsen als Bischöfin der evangelischen Kirche gewusst haben soll, schon in den 90ern gewusst haben soll, dass ein Priester in Ahrensburg sich an Kindern vergangen hätte. So, also die Frage war nicht, hat sie irgendwie was getan, sondern die Frage war, wusste sie? Offiziell will sie erst davon gewusst haben, seit einem halben Jahr oder irgendwie so. Die Evangelie im Zusammenhang mit Missbrauchsvorwürfen gegen einen Pastor in Ahrensburg bei Hamburg in die Kritik geraten. Ja. Also offiziell will sie sofort, als sie davon erfahren hätte, tätig geworden sein. Hätte ihr damals jemand gesagt, das seien Missbrauchsvorwürfe, da hätte sie ja schneller reagiert. Was genau da stimmt, habe ich keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall hat sie etwas getan, was in der katholischen Kirche man sich durchaus mal angucken könnte. Nämlich einen Rücktritt reingeworfen. Die Bischöfin der nordelbischen Kirche Maria Jepsen gibt auf. Sie sieht wegen massiver Vorwürfe im Zusammenhang mit einer Jahrzehnte zurückliegenden Missbrauchsaffäre ihre Glaubwürdigkeit erschüttert und erklärt in Hamburg ihren Rücktritt. Ein Pastor in Ahrensburg soll vor allem in den 80er Jahren heranwachsende Jungen und Mädchen missbraucht haben. Die Bischöfin will von den Vorwürfen erst im Frühjahr 2010 erfahren haben. Nach Medienberichten hatte sie jedoch bereits 1999 einen Hinweis erhalten. In Kirchenkreisen wurde Jepsens Rücktritt mit Bedauern aufgenommen. Ja, also die Frage ist im Wesentlichen, wann wusste sie? So, sie sagt, sie hat das erst Anfang dieses Jahres erfahren und andere Leute sagen, das hätte sie aber schon 99 erfahren und hätte sich dann aber nicht bewegt. Na, und da sagt sie, also wenn ihr mir das so vorwirft, dann haltet ihr mich nicht mehr für glaubwürdig, dann wollt ihr mich hier nicht in diesem Amt haben und tritt zurück. Was, also ich finde, das könnte in der katholischen Kirche auch mal als Beispiel gesehen werden. Aber gut. Na, hier gibt es ja auch die Käsmann, ist besoffen Auto gefahren. Und dann, als das dann öffentlich wurde, zurückgetreten. Und zwar ziemlich sofort. Nichts hier von wegen irgendwie wochenlang noch rumpöbeln und naja, und das war ja alles gar nicht. Sondern halt sofort. Zack. Was dann bei einem Großteil der Bevölkerung, der sich dazu reagierend zeigen konnte, dann positiv aufgenommen wurde. Hust. Yes, ja, gut. So, dann sind ja die neuen großartigen katholischen Kirchenregeln in Kraft getreten und da gab es ein Detail, wo Telepolis darauf hingewiesen hatte. Aber bei den Normen und Anwendungsregeln für schwerwiegende Straftaten geht es nicht nur um sexuellen Missbrauch, sondern auch um Straftaten gegen den Glauben und schwerwiegendere Straftaten gegen die Sitten und solche, die bei der Feier der Sakramente begangen werden. Neben den Verbrechen gegen den Glauben, Häresie, Schisma und Apostasie, geht es dabei etwa um die Unverletzlichkeit des Beichtgeheimnisses, aber auch um das Verbot, die Eucharistie zusammen mit Vertretern nicht-katholischer Kirchen zu vollziehen oder das Entwenden bzw. Wegwerfen der konsekrierten Gestalten. Hostien und Wein. Als schwerwiegendes Vergehen gilt allerdings auch der Straftatbestand der versuchten heiligen Weihe einer Frau, womit der Vatikan weiter zementiert, dass die katholische Kirche eine ausschließlich von Männern dominierte Organisation ist und von Gleichberechtigung nicht viel hält. Auf die Bibel kann sich die Kirche hier nicht berufen. Und schon alleine die Tatsache, Vergehen wie die versuchte Weihe einer Frau in demselben Zuge zu bestrafen wie sexuellen Missbrauch, zeugt nicht von einer besonderen Feinfühligkeit der Männerkirche. Na, also, wenn ein Kathole es wagt, eine Frau weihen zu wollen, dann ist das so schlimm, als hätte der ein Kind vergewaltigt. Was? Habe ich irgendwie Knall gerade nicht gehört? Oder ist das so ein bisschen extrem absurd? Also, ja. Piep, piep. 10 Uhr. So. Dann, gibt es wohl zwei von Zollitsch unterschriebene Briefe aus dem Jahr 1995, in dem er sich zum Missbrauchsfall in Oberharmersbach äußert. Darin schildert er die Vorgehensweise der Erzdiözese bei der Aufklärung der Vorwürfe. So sollte zum Beispiel die Gemeinde Oberharmersbach nicht über wesentliche Details des Skandals informiert werden. Eine solche Aufklärung hätte zudem nur noch den Sinn eines Racheaktes gegenüber einem alten und kranken Mann. Eine solche nachträgliche Rache nütze niemandem und würde einen Menschen ohne Not in den Ruin oder gar Tod treiben, schreibt Zollitsch. Na, also Zollitsch, der Chef der katholischen Bistumskonferenz Blafasel, hat angeblich im Jahre 95 Briefe geschrieben, dass doch ein Missbrauchsfall bitte der Gemeinde nicht mitgeteilt werden möge, weil das würde ja sonst nur gegenüber dem Täter zu Vergeltungshandeln führen. Und das geht ja nicht. Na, mein ist die Rache, fällt mir da so spontan ein, ich weiß auch nicht. Laut Reporter Mainz wusste Zollitsch bereits 92 detailliert von mindestens einem Missbrauchsfall in Oberharmersbach. Ein heute noch aktiver Pfarrer der Erzdiözese hatte den damaligen Personalreferenten Zollitsch persönlich über den Fall seines Neffen informiert. Dieser war Ministrant in Oberharmersbach und war von Pfarrer Franz B. missbraucht worden. Die sexuellen Übergriffe hatte er auf 4 Seiten detailliert protokolliert. Daraufhin kam es zum persönlichen Gespräch zwischen Zollitsch, dem Opfer und dem Onkel des Opfers. Ich denke, es wurde vertuscht, schlicht und einfach. Man sollte den wollte den Skandal verhindern auf dem Rücken eines Schwächsten, sagte der noch aktive Pfarrer gegenüber Report Mainz. Na, also, ja, Zollitsch hat da wohl, also er hat gewusst oder hat nicht gehandelt. Na, also ich meine, das höchste der Gefühle, was die da an Handeln machen, ist im Wesentlichen ja Leute versetzen. Ja, huch. Na, so, dann sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, was Konstanz, eingestellt gegen Zollitsch. Der Verdacht der Beihilfe zum sexuellen Kindesmissbrauch hätte sich nämlich nicht bestätigt, weil Zollitsch wurde vorgeworfen, für den Einsatz eines Paters am Kloster Birnau mitverantwortlich gewesen zu sein. Dieser Pater hatte zuvor Kinder missbraucht. Die Staatsanwaltschaft aber sah keine Grundlage für eine strafrechtliche Verantwortung von Zollitsch. Und ja, da haben sie dann gesagt, das haben wir aber doch von Anfang an gesagt. Jetzt fällt mir dann nur ein, ja, was ihr sagt, das interessiert ja keinen. So, Mixer bleibt dann übrigens im Kloster, nämlich in dem Frauenkloster, da soll er jetzt irgendwie seinen Ruhestand verbringen, kriegt dann noch irgendwie 5.400 Euronen jeden Monat aus dem Staatssäckel gespendet, ne, weil das man kann ihm ja nicht Geld wegnehmen, geht ja nicht. Und, ne, also ich meine, wenn man irgendwo sparen will, das wäre mal eine Gelegenheit. Da der olle Wichser soll er doch mal arbeiten gehen. Ne, jeder Normalsterbliche, der aus dem Job rausgeschmissen wird, kriegt Arbeitslosengeld 1 und wenn das dann vorbei ist nach einem Jahr oder was weiß ich, 18 Monate, ich kenne die Fristen da nicht, aber wenn das vorbei ist, dann nur viel Spaß. Na, dann verbrauch erstmal alles, was du an Vermögen über hast und dann kannst du einen Hartz-IV-Antrag stellen. Und dann wird aber mal gearbeitet. Na? Und Zollitsch bleibt jetzt jedenfalls da in dem Kloster. Die Nonnen sind da übrigens nicht gefragt worden und finden das auch nicht so richtig großartig, dass sie da den ollen Kinderficker da bei sich rumsitzen haben. So. Und dann überziehe ich nicht noch mehr, sondern komme in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt diese Woche dann mal wieder Alison Krauss. Wegen, weil ist ja keine besondere Musikecke diese Woche. Und von Alison Krauss, nämlich der zweite Titel aus dem Album Secrets Originals, der heißt Philosophy, ist 5 Minuten 28 lang. Gefunden habe ich das Album zusammen mit noch viel mehr bei Jamendo zum kostenlosen und völlig legalen Download. Und danach habe ich dann mal ein Zitat aus NSFW Nummer 12 rausgeholt. In 3:39 geht es ums Kindernet. So, und ich sag dann einfach mal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Mit Sonne brauche ich ja heute nicht drohen, Sonne ist schließlich über den Wolken versteckt. Aber solange kein Regen da ist, geht das noch. Motor, Flugzeug, Außenpodcast. Außenpodcast, Motor, Flugzeug, wo auch immer du bist. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen und so weiter, etc. pp. Habe ich, glaube ich, aber eben schon, ne? Ja, Sonne brauche ich euch ja nicht androhen. Dafür sage ich dann einfach mal viel Spaß mit der Musik. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Not safe for kids.
Not safe for kids, genau. Jetzt lernt ihr mal all die guten Worte. Kann man nicht mal machen, ne?
Ich glaube, du hast schon ein Wort eben auf den Lippen, aber du hast es nicht gesagt, wegen der Kinder.
Wegen der Kinder, nein.
Ja, wir haben ja jetzt Kindernet. Kindernet ist ja gerade beschlossen worden.
Entschuldigung, was ist beschlossen worden?
Kindernet. Ja, die Landesfürsten haben sich... Ja, ja. Kindernet statt Internet. Naja, klar, jetzt müssen wir irgendwie dran schreiben, dass unsere Webseite frei ab 43 ist.
Entschuldigung, ich muss auf meinen Blog schreiben.
Und wir dürfen um 22 Uhr nicht mehr... vor 22 Uhr dürfen wir nicht senden.
Habe ich irgendwas verpasst? Muss ich jetzt an meinen Blog dran schreiben? Ab wie viel das da so ein FSK-Ding hinmachen?
So ähnlich denken die sich das gerade.
Hat sich das wieder irgendwie einer von der CDU oder der FDP, also einer von diesen rechten Spießern ausgedacht? Oder?
Nee, Kurt Beck.
Echt?
Ja, Bällchen.
Ja. Der Mann ohne Eigenschaften hatte eine Idee.
Genau.
Achtung!
Ja, dann haben sie mir...
Ball frei! Kurt Beck hat eine Idee! Am besten wie so ein bei Kentucky Fried, nee, war das Kentucky Fried Movie für eine Handvoll Yen, wo die menschliche Alarmanlage in der Ecke stand und im Wesentlichen aus einem kleinen Hongkong-Chinesen bestand, mit einem roten Drehlicht auf seinem behelmten Kopf gedreht hat und so einem Megafon, aber einer Flüstertüte, also einem Blech-Dings-Megafon. Und der hat eben gemacht, ha, 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 ha. Vielleicht sollte sich Kurt Beck für seine Ideen irgendwie so eine kleine Chinesen-Alarmanlage oder so.
Die sogenannte Becklampe.
Genau. Ha, 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 ha. Kurt Beck hat eine Idee. Wir schreiben auf Webseiten ab, wann sie zugänglich. Das ist doch echt, irgendwer hat heute getwittert. Die Amerikaner haben das Internet erfunden, die Deutschen regulieren es. Jeder macht halt das, was er kann.
Das ist wirklich krank. Also ich war jetzt zum Beispiel gestern, war ich hier auch in unserem BCC.
Ich habe immer noch irgendwie Codeback. Ah ja, es lebe ich halt, wie es lebe ich. Und wenn sie sich immer waschen täte, dann würde sie auch einen Job bekommen. Weißt du, das ist so irgendwie nicht zu fassen. Und jetzt schreiben wir alle mal auf der Webseite drauf. Jetzt schreiben wir alle mal auf der Webseite drauf, ab welchem Alter man sie sich auch gucken darf.
Ja, ich würde ja lieber draufschreiben. Also gegen sowas hätte ich ja gar nichts. Aber ich würde gerne draufschreiben, ab welchem Alter man sie es nicht mehr anschaut. Darf.
Ach, herrlich.
Ja? Also so ein
Entschuldigung, ich habe gerade so eine Flut von Bildern. Bei mir. So, zum Beispiel, dass jemand Kurt Beck einen schwarzen Kasten hinstellt, so IT-Crowd. Herr Beck, ha, ha, ha. Das ist das Internet.
Wirklich? Darf ich das auf meiner Präsentation für den Jugendmediendienst im Straßenvertrag?
Super. Der Typ war der Typ eigentlich mal Kanzlerkandidat?
Der wäre es gerne geworden. Da wäre es gerne geworden, glaube ich.
Es ist so schlimm, ey. Weißt du, über die anderen, über die Rechten kann man sich wenigstens noch aufregen, aber...
Über Sozialdemokraten kann man nur noch weinen,
nur
ne?
Noch lachen.
Ja.
Außer über rechte Sozialdemokraten kann man sich dann auch mal ein bisschen aufregen und lachen.
Mhm. Das stimmt. Aber du willst dir jetzt nicht die ganze Zeit nur noch über Kurt Beck tot lachen, dann kommen wir auch nicht vorwärts, ja.
Ja, dann tu das doch mal aus meinem Kopf raus.
Ja, ich probiere das ja die ganze Zeit, aber du unterbrichst mich ja die ganze Zeit.
Ich könnte ja mal eine Mail schreiben an Kurt Beck.
Was genau.
Ich schreibe eine Mail an Kurt Beck. Lieber Kurt Beck. Geh aus meinem Kopf raus! Herzlich, Holgi. So, fertig.
Das ist gut. Dann haben wir das Problem ja jetzt endlich gelöst.